Ich glaube, wir sind auch gut beraten, wenn wir in der Nachbarschaft irgendetwas wahrnehmen, dass da plötzlich drei etwas seltsam aussehende Menschen eingezogen sind, die sich nie blicken lassen oder ähnlich und die nur Arabisch oder eine Fremdsprache sprechen, die wir nicht verstehen. Dann sollte man, glaube ich, schon mal gucken, dass man die Behörden unterrichtet, was da los ist, dass man möglicherweise dem begegnen kann.
Vielen Dank, Herr Körting.
Werden wir einen terroristischen Angriff aus der Luft haben, wie wir es ja am 11. September gesehen haben, aber vielleicht auch eine terroristische Bedrohung von See, dann kann die Bundeswehr nicht rechtssicher eingesetzt werden. Die Polizei hat hier keine Mittel. Da muss die Bundeswehr tätig werden.
Report Nummer 237, AUPET. Hallo und herzlich willkommen zum 237. Kompott, den ich am heutigen ersten verschneiten Tag dieses Winters, nämlich dem Freitag, 26. November. Doch richtig, oder? Ja. 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12:48.
Jawohl, ja. Das Intro, das ist einmal der Berliner Innentrottel Körting, den habe ich aus YouTube gefunden, und dann haben wir NRWs Innentrottel Schünepeng, der in der Tagesschau am 23.11. rumtönen durfte. Bundeswehr im Innern, ansonsten geht's dem noch gut. Heute gibt's mal einen Podcast ganz ohne iPad, weil das hat AU, deswegen heißt der AUPAD. Und was es damit genau auf sich hat, das quietscht hier nicht als S-Bahn durchs Bild, sondern erzähle ich euch im dritten Teil. In den ersten beiden Teilen gibt es allerdings wieder, wie gewohnt, Politik mit dem Dümmsten, was unsere Politiker so absondern können. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 3, eigentlich die Technik-Ecke. Drinnen versteckt sind Atommeldungen, einige Fanboy-Meldungen inklusive AUPAD. Das ist ein teures Spielzeug. Mafia-Meldungen und zwei Space-Meldungen. 0 Grad, light snowige, partly sunnige und vor allen Dingen chillige Greetings. Die 0 könnten allerdings auch minus 1 sein. Die eine Anwendung hat 1 Grad mehr als vorhin noch. Die andere bleibt konstant bei 0. Die 0 würden sich wie minus 3 anfühlen, die minus 1 wie minus 2. Kurz, es fühlt sich knapp unter dem Gefrierpunkt an. Ein bisschen was an Schnee kommt auch noch runter. Wobei es hier jetzt gerade irgendwie nicht so viel liegen gebliebenen solchen gibt. Wind macht 7 bis 11 km/h aus dem Westen. Geht auch. Wenn es jetzt noch windig werden würde, wäre echt blöd. So, da bin ich jedenfalls wieder. Mit der Ecke, wo ich dann auch mal was vom AUPAD erwähnen kann. Aber vorher geht's erstmal los mit den Atommeldungen, weil stellt sich raus, die Zwischenlage, die bei den AKWs rumliegen, so rund um die AKWs, die haben da irgendwelche Räume, wo die ihre Kastoren hinschieben können. Da müssen die nämlich nicht auch noch irgendwie durchs halbe Land gefahren werden, nur um dann irgendwo in einer Halle rumzustehen. Die sind wohl ein bisschen klein. Insbesondere, wenn man sich anguckt, dass ja mit der Atomlaufzeitverlängerung da noch signifikant viel mehr hochradioaktives Material rausfällt, was dann eben auch zwischengelagert werden will. Oder anders ausgedrückt, wenn nicht in den nächsten paar Jahren dann irgendwo ein Endlager auftauchen sollte, was eher unwahrscheinlich ist, dann wird es echt schwierig. Weil dann haben diverse AKWs das Problem, dass ihre Zwischenlager nicht genehmigt sind dafür, dass da noch mehr Zeug reingestellt wird. Und zwar sind da betroffen bei Vollbetrieb die Kraftwerke Grundremmingen in Bayern, wo es nur 3 Jahre hält, in Biblis Hessen für 4 und in Krümmel Schleswig-Holstein für 6 Jahre. So, nachdem allerdings mindestens 8 Jahre mehr kommen, wird das nix. So, und da gab es jetzt auch irgendeinen AKW, wo der Betreiber meinte, aber das stimmt doch gar nicht, wir haben doch noch viel mehr Platz. Ja, haha, ihr habt aber zwei Begrenzungen. Ihr habt nämlich einmal eine Platzbegrenzung, also frei nach dem Motto, wenn man die Kastoren übereinander stapeln muss, geht nicht. Sondern ihr habt auch noch eine Begrenzung auf Anzahl strahlendes Material. Und wenn ihr da zu viel strahlendes Material schon drin habt, dann ist es scheißegal, dass die Halle noch Platz hat. Das geht dann nicht mehr. Von daher warten wir doch mal ab. So, dann kündigt sich auch schon der nächste Castor-Transport an. Ich sehe die Radio Wiesn Weltnachrichten. Nach Angaben des Südwestrundfunks soll es schon im kommenden Monat einen neuen Castor-Transport geben. Die Behälter mit Atomabfällen würden Mitte Dezember die Pfalz erreichen, hieß es. Das hochradioaktive Material werde vom südfranzösischen Atomforschungszentrum Cadarache in ein Zwischenlager im Mecklenburg-Vorpommerischen Lubmin gebracht. Die beteiligten Landesbehörden bereiten sich bereits auf ihren Einsatz entlang der Fahrtroute vor. Das Bundesamt für Strahlenschutz habe den Transport schon genehmigt. Erst vor zwei Wochen war ein Castor-Transport unter heftigen Protesten von Atomkraftgegnern mehrere Tage lang durch Deutschland ins niedersächsische Gorleben unterwegs. Dafür waren rund 20.000 Polizisten im Einsatz. Und anders ausgedrückt, nächsten Monat gibt es den nächsten Castor. Krass. So, dann, genau, hatte ich den Castor-Stau. Betreiber meinen zwar, dass da noch Platz sei, aber da gibt es noch ein Materiallimit, was eben dann nicht ausreicht. Gab es einen ausführlichen Text in der Frankfurter Rundschau. Ich wollte ihn allerdings runterdampfen und habe deswegen mir die Kurznotiz reingeschrieben am Mittwoch. Irgendwas macht hier Kloink. Er hat nichts Kloink zu machen. So, dann gibt es den Länderwillen. Die wollen nämlich was von der Brennelementesteuer abkommen. Und zwar unionsregierte Länder, mehrere, die hätten ihr Ja im Bundesrat davon abhängig gemacht, da auch was abzubekommen, nämlich so einen dreistelligen Millionenbetrag, berichtet die Frankfurter Rundschau. Demnach stellen sich das Saarland, Schleswig-Holstein, Hessen und Niedersachsen quer. Die Bundesregierung erhofft sich Milliardeneinnahmen, blablabla. Weil Scherz an der Sache ist, dass mir eben schon die Meldungen im Feedreader begegnet sind, ja, das Ding ist durch. Die Länder haben sich also noch irgendwie mit der Regierung geeinigt. Kriegen irgendwo pro forma ein bisschen da so paar Euro 50 und haben dafür genickt. So, und bei der Laufzeitverlängerung, die jetzt auch irgendwie im Bundesrat rumsteht, die ist ja offiziell als nicht zustimmungspflichtiges Gesetz ausgelegt. Aber nachdem da diverse inklusive Unionsländer wohl der Meinung sind, dass sie da eigentlich doch zustimmen müssen, wird das Ganze ja sowieso spannend. Aber ja. So, dann gestern kam dann raus, Röttgen reist, nämlich nach Gorleben. Das hat er irgendwie schon vor einem Jahr angekündigt. So, ja, er wird da mal vorbeikommen. Und ja, jetzt hat er verkündet, dass er nächste Woche nach Gorleben reist. Er sehe sich in der Pflicht zum Dialog, sagte Röttgen bei der Aussprache über den Haushalt des Umweltministeriums im Bundestag. Der Besuch soll am 2. Dezember stattfinden, nach den heftigen Protesten gegen den Castor-Transport und wegen der Bedenken, ob der Gorlebener Salzstock sicher genug für eine Lagerung von hochradioaktivem Atommüll ist, hatten Bürgerinitiativen einen Dialog mit Röttgen vor Ort eingefordert. Also genau genommen haben sie das schon viel früher gefordert. Und Röttgen hat immer gesagt, ja, ich komme mal irgendwann. Ja, wann denn? Ja, wenn der Castor gerade vorbei ist. Na, anstatt sich irgendwie, wenn man dann schon verkündet, man würde irgendwie ja mit den Bürgern reden wollen, dann auch mit den Bürgern zu reden, da einfach nur heiße Luft abzusondern, das reicht nicht. Wobei ich heute auch wieder gegen heiße Luft wenig hätte. Ist ein bisschen kalt. Aber ja. So, dann gibt's einen Asser-Ausschuss, in dem Erinnerungslücken ausbrechen. Unionsvollidioten haben offensichtlich immer dann, wenn sie sich rechtfertigen müssen, nachträglich akute Gedächtnislücken. 55. Was effektiv heißt, dass hier gleich zwei S-Bahnen kommen. Ja, eine halten wir davon. Also das ist ein Untersuchungsausschuss im Niedersächsischen Landtag und die versuchen jetzt irgendwie die Schlampereien um die Asse aufzuklären. Mit mäßigem Erfolg, wichtige Akten sind nicht aufzufinden und viele Zeugen können sich kaum erinnern, so auch der heute in den Zeugenstand geladene ehemalige Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgert. Die Mitglieder des Asse-Ausschusses wollen außerdem das Bundeskanzleramt auf die Herausgabe von Akten verklagen, da es dies bislang verweigere. Wir leben in einem Land, wo das Bundeskanzleramt meint, nö, wir rücken keine Akten raus. Und dann müssen andere Politiker erst die das Bundeskanzleramt verklagen, um an Akten ranzukommen. Da fragt man sich doch, was ist denn das hier eigentlich für ein Land? Na? Und die Politiker, die da fordern, sind übrigens auch demokratisch legitimiert. Schon komisch, das. Na, und ist auch nicht so, als wären das irgendwie jetzt da nur so die ganz bösen, ganz doll Linken. Aber hey, ist von gestern. Von heute stammt eine Assekrebsmeldung. Im Umfeld des maroden Atommülllagers Asse bei Wolfenbüttel ist die Zahl der Blutkrebserkrankungen massiv gestiegen. Zwischen 2002 und 2009 wurden 18 Fälle von Leukämie festgestellt, normal wären 8. Geht aus einem Vermerk des niedersächsischen Sozialministeriums hervor. Derzeit werden die Fälle noch geprüft. Bis Mitte Dezember soll ein Bericht vorliegen. Was wetten wir drauf, dass das ein reiner Zufall ist und mit der Asse überhaupt nichts zu tun hat? Und dass sie da sicherlich auch irgendwelche Beweise für finden werden, dass das mit der Asse gar nichts zu tun haben kann? Ach, wo denke ich denn hin? Na, also, wir haben da ein offensichtlich ungeeignetes Atommülllager, wo nicht nur leicht radioaktiver Quatsch drin verschwunden ist, sondern also mindestens eine größere Menge mittelradioaktiver Quatsch und die Meldung, die es ja nun irgendwie nur in der Frankfurter Rundschau gegeben hat, die also 2 Wochen später nicht in der Süddeutschen aufgeschlagen ist, auch hochradioaktives Zeug, was da eigentlich gar nicht hätte reingebracht werden dürfen. Aber hey, ja, hochradioaktiver Quatsch. Und das Ding ist, da sapscht's rein, da ist Wasser drin. Und die Gefahr, dass wenn da erstmal Wasser drin ist, ne, so Wasser und Salz, das führt halt zu dem spannenden Effekt, dass das Salz aufgelöst wird. Ja, also bei einem Salzstock, der ist so lange sicher, wie da garantiert nie Wasser reinkommt. So, in der Asse ist definitiv Wasser. Mehr als jemand auch nur annähernd haben wollen kann. Aber hey, da gibt's halt Leukämie in der Gegend. So. Das zum Atom. Dann gab's eine Meldung von Nokia. Ein Fehler im Nokia N8 führt nämlich dazu, dass sich das Symbian-Smartphone nicht mehr einschalten lässt oder sich unkontrolliert ausschaltet. Da sollen allerdings nur wenige Käufer von betroffen sein, behauptet Nokia. Der Fehler wurde identifiziert und in der aktuellen Produktion beseitigt. Oder anders ausgedrückt, da ist tatsächlich Hardware verkauft worden, die kaputt ist. Und nicht kaputt wie iPad. Und ja, also dem Kunden bleibt dann eigentlich nur, wenn das Gerät irgendwie kaboom macht, es als Reklamation zu versuchen. Wenn er Glück hat, kriegt er einen Ersatz. Ist vom letzten Freitag. Geklaut bei Golem. Am Sonntag gab es dann Trulse Aigner, die mal wieder rumgebrüllt hat. Ich hatte mich ja schon gewundert, wo denn Trulse bleibt. Aigner kritisiert Google für Umgang mit Street View Einsprüchen. Berlin, die Kritik an Google reißt nicht ab. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner hat dem Internetunternehmen nach dem Start von Street View mangelnde Sorgfalt bei der Prüfung von Bürgereinsprüchen vorgeworfen. Berichtet die Blöd am Sonntag. Aigner sieht Google durch eine Vielzahl an Fehlern bei dem neuen Dienst, der seit Donnerstag Panoramafotos von 20 deutschen Großstädten zeigt, schwer beschädigt. Ja, Trulse Aigner hatte ja auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit, hatte ich ja auch im Podcast, mal behauptet, dass Google niemals bis zum Jahresende die Einsprüche bearbeitet haben könnte. Ja, das war ja nun offensichtlich falsch, denn ganz offensichtlich sind die Einsprüche bearbeitet und ganz offensichtlich hat Google das geschafft vor dem Jahresende. Warum muss eigentlich Trulse Aigner ihre dumme Fresse immer noch aufreißen? Kann die nicht einfach halten? Na, weil ganz offensichtlich hat sie keine Ahnung, wovon sie da redet. Aber das erkennt die wohl selber irgendwie nicht. Gehört das eigentlich dann zum keine Ahnung haben dazu, dass man nicht erkennt, dass man keine Ahnung hat? Ja, gehört das. Bam, 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 bam. Google hatte den Bundesbürgern die Möglichkeit eingeräumt, einer Veröffentlichung von Bildern ihrer Häuser und Wohnungen bei Street View zu widersprechen. Was ich ja letzte Woche auch schon angedeutet hatte, das hat jemand bei mir zu Hause auch. Das ist ein Hochhaus. Was kann man da wohl sehen? Ja, es ist ein Hochhaus. Man findet sogar bei der Löschipedia, weil es ist das Hochhaus im Stadtteil. Aber, ja. So, dann hat Lindner rumgeschwafelt, der neue Google-Dienst Streetview steht weiter in der Kritik. Verbraucherschutzministerin Trulse Aigner warf dem Internetkonzern bla 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 bla. Auch von FDP-Generalsekretär Christian Lindner kommt Kritik. Er fordert wegen des derzeitigen Umgangs mit Benutzerdaten im Netz neue Regeln. Der Einzelne müsse in der Lage sein, auch bei einem kommerziellen Anbieter über seine Daten verfügen zu können, sagte er der Onliner-Ausgabe des Hamburger Abendblub. Es gibt keine Onliner-Ausgabe des Hamburger Abendblub. Das Hamburger Abendblub versteckt sich hinter Paywalls. Na, und was heißt ja eigentlich, er will, dass das auch bei Kommerziellen, das gilt bei Kommerziellen. Der Scherz ist, dass man nicht weiß, welche Daten wo gespeichert sind. Na, und übrigens, wenn ich bei kommerziellen Anbietern Einspruch einwerfen darf, ich hätte dieses Recht übrigens gerne auch bei staatlichen Datensammlungen. Elena zum Bleistift. Na, da könnte der Herr Lindner sich etwas mehr profilieren. Aber nein, das kommt ja dann wieder nicht in Frage, weil das ist ja Wirtschaftsförderung. Die, wie wir in Teil 1 ja schon festgestellt haben, oder wie die Regierung sogar festgestellt hat, und ich in Teil 1 berichtet habe, nicht wirkt. Da sparen die Unternehmen nichts. Oder nicht genug. Jedenfalls nicht mehr, als der ganze Quatsch die Kommunen kostet. Aber hey, schneit das tatsächlich. Ja. Nicht wirklich überraschend, aber ja, tut es. So, ein paar Fanboy-Meldungen. Die SIM-Integration gab es irgendwie vor ein paar Wochen mal das Gerücht, dass Apple daran arbeiten würde, iPhones nicht mehr mit einer SIM zu betanken, sondern da irgendwie einen programmierbaren Chip drin zu haben, wo man sich dann also quasi so dynamisch eine SIM nachbacken kann. Und da gibt es jetzt das Gerücht, einen unconfirmed report in the Telegraph Sunday morning, dass Apple dieses Projekt dann mal wieder eingepackt hätte und liegen lassen würde. Im Zweifelsfall, nachdem diverse Netzbetreiber laut aufgeschrien haben, dass wenn Google ihnen auch da noch die Exklusivitätsmöglichkeiten einschränkt, die Netzbetreiber halt total unglücklich wären. Das ist nämlich der einzige Teil vom iPhone, wo wo Apple nicht volle Kontrolle drüber hat. Aber ja. So, am Montag war Montagabend nach 19 Uhr 4.2.1-Tag. Eigentlich hätte ich ja die Folge hier Multipad nennen wollen. Weil also iOS 4.2.1 mit der Multitasking-Unterstützung für iPad rausgekommen ist und eben auch für die iPhones, Touch, iPods etc. pp. Interessantes Feature daran, also angekündigt irgendwie seit Nachmittag. Interessantes Feature daran war dann noch, dass die Mobile Me Find My iPhone Funktion jetzt kostenlos geworden ist. Kann man sich einfach mit einer Apple ID anmelden. Die man ja für den App Store sowieso braucht. Von daher, ja, kann man also alle 4.2.1 Geräte, nicht nur neue, damit dann auch erfinden und halt Find My iPhone Funktionen mitmachen. Wenn das nicht so ewig lange dauern würde, das zu installieren und ich mir nicht ziemlich sicher wäre, dass ich danach mit dem Telefon äußerst unglücklich wäre, hätte ich dem 3G gestern übrigens auch schon 4.2.1 in die Hand drücken wollen. Aber der hat mir dann gezeigt, dass schon alleine ein normaler Sync bei ihm ewig dauert. Da habe ich dann gesagt, ach nö. Ja, fahr doch einfach. Ja, also jedenfalls iPad hat jetzt 4.2.1 und Multitasking, tralali. Was es dann allerdings mitbringt, ist leere Smart Playlisten bei mir. Ich hatte es auf dem iPad als erstes installiert, das 4.2.1, und habe mich danach dann gewundert, so wie die Smart Playlisten komplett leer. Das finde ich jetzt aber nur begrenzt lustig. Hab dann hier den Uhren-iPod Touch, übrigens 12.05 Uhr fällt mir gerade so ein, den Uhren-iPod Touch dann genommen und habe den auf 4.2.1 aktualisiert. Ne, da war er dann nicht leer, waren die Smart Playlisten nicht leer. Und da habe ich mich dann da durch meine Touch-iPod-Farm durchgehangelt. Und die haben alle brav funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, das iPhone 4 kann es auch kriegen. Sprich doch. Wenn ihr habt. So, das 3G-iPhone habe ich allerdings noch nicht aktualisiert. Wie gesagt, hatte ich gestern mal kurz überlegt. Aber wenn er dann schon für einen normalen Sync ewig braucht, da will ich gar nicht ausprobieren, wie lahmarschig der dann wird. Wahrscheinlich so lahmarschig, dass ich ihn nicht mehr benutzen möchte. Und so ist er jetzt noch ein einigermaßen gut geeignetes Backup-Gerät. Aber ja. Dafür habe ich dann iPhone 4 am Dienstagabend dabei ertappt, dass die iPod-App sich verhustet hat. Und ich habe da... Wie heißt denn das Ding? App Switch heißt die App. gibt es im App Store gegen, ich glaube, irgendwie geringe Gebühr. Also gibt es auf jeden Fall im App Store. Und mit dem Ding gibt es nämlich noch ein Feature, das habe ich irgendwie noch nie sonst gesehen. Nämlich, da kann man eine Konsole kriegen. So die Logmeldungen, die das Betriebssystem da so durchgesehen hat. Die letzten paar zig Stück kann der einem anzeigen. Und da bin ich einfach nach einem Crash reingegangen und habe mal geguckt, ob irgendwie die iPod-App was fallen lassen hat. Also Mobile Music Player heißt das Ding, glaube ich, inoffiziell. Das Schild ist übrigens immer noch umgekippt. Und mir ist zwischendurch eingefallen, warum ich vor 2 Wochen nicht das Schild dann umgekippt gesehen habe, weil ich da nämlich gar nicht hier war. Aber ja. Und jedenfalls hatte ich danach geguckt und da hieß es, gab es eine Index-Out-of-Bounds-Exception. Ja, hat er allerdings danach auch noch nicht wieder reproduziert, den Fehler. So ein bisschen struwwelig ist er. Was sie gemacht haben, Smart-Playlisten-Handling ist ein bisschen intelligenter geworden. Weil vorher, also unter 4.1 war es ja so, 4.0 und 4.1 meine ich, war es ja so, dass der eine Smart-Playlist angezeigt hat und die Anzeige auch immer aktualisiert hat. Also in meinem Fall smarte Playlist, frei nach dem Motto ist Podcast und noch nie gespielt. Und also Anzahl Playcount 0 ist, glaube ich, irgendwie das Kriterium, auf das ich mich da stürze. Und da hat er bei der Anzeige die Einträge halt oben schon immer rausgenommen, hat aber den Counter weiter hochgezählt. Ne? Also Track 3 von 37, 4 von 37, 5 von 37 und so weiter. Und was sie jetzt machen, ist, sie aktualisieren die Playliste und die Anzeige sieht dann so aus, dass es immer Track 1 von irgendwas, Track 1 von ein weniger, Track 1 von noch ein weniger, also Track 1 von 37, Track 1 von 36, Track 1 von 35 ist. Ist irgendwie leicht verwirrend, aber dafür funktioniert jetzt der Trick, wenn ich aus einem aktuell spielenden Podcast rausgehe und in der Playlist einen anderen anwähle, dann wird auch genau der gespielt. Unter 4.1 und 4.0, glaube ich, war es so, dass dann der originär den Platz in der Liste inne hatte, gespielt wurde, was man dann so irgendwie überhaupt nicht erkennen konnte, welcher das dann sein würde. Oder anders ausgedrückt, da musste man immer in eine andere Playliste reingehen, damit er eine Chance hat, nicht nur die Anzeige, sondern auch die Informationen im Hintergrund zu aktualisieren. Und das muss man jetzt nicht. Dafür habe ich gestern dann auch auf die ganz harte Tour lernen dürfen, wenn er irgendwie ein bisschen beschäftigt ist und da sich selber quasi timingmäßig voll in die Quere latschen kann, dann kommt es auch dazu, dass er dann nicht mehr bei Track 1 stehen bleibt, sondern dass er dann irgendwo auch Titel überspringt. Also das ist halt eine Timing-Geschichte, die eben bei Videos auch ganz gerne passiert, weil da wahrscheinlich irgendwie das Timing noch ein bisschen kritischer ist. Und wenn man das iPhone also beschäftigt, dann wird das Timing zu oft zu absurd. Aber hey. So. Dann gab es ein Steve-Gerücht, das nämlich rund um Mitte Dezember Steve Jobs auf der Bühne mal wieder eine Apple-Presseveranstaltung mit Rupert Murdoch machen soll. Das hat John Gruber vernommen. Murdoch könnte in diesem Rahmen seine The Daily genannte Publikation vorstellen, die ausschließlich und täglich frisch auf dem iPad erscheinen soll. Und 80 Cent pro Woche kosten soll. Und da ist halt der Trick der, dass es keine Subscription-Modelle für Apps im Moment gibt. Und deswegen ist das Gerücht, dass dann iOS 4.3 rauskommen könnte. Ist noch die Frage, was das dann sonst noch so kann. Plus meint dann FSCK Leo, dass wenn sie dann tatsächlich da eine Presseveranstaltung Mitte Dezember machen, ja vielleicht auch mal zur App Store, zum Mac App Store ein paar Worte fallen könnten. So, und dann gibt's das iPad, dem ich dann hier auch den Titel verpasst habe, nämlich am Mittwochabend ist mir mein iPad vom Tisch gerutscht. An sich nicht weiter schlimm, aber es muss dann irgendwie unangenehm aufgekommen sein. Jedenfalls ist das Display voll im Arsch. Zeigt jetzt so nur noch Wirrfug an. Und weil mich sowas echt unentspannt macht, bin ich dann gestern auch gleich noch zum Apple Store. Erstmal ohne Termin, weil die Terminreservierung war den ganzen Tag down. Funktionierte nicht, erzählte mir, es gäbe keine Termine. Dann habe ich aber noch das Glück gehabt, dass ich noch einen Termin bekommen habe vor Ort. Und Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, ja, muss getauscht werden, nein, gibt's nicht kostenlos. 350 darf ich bezahlen und so 3 bis 4 Tage könne es dauern. Will heißen, ich habe jetzt ein iPad, was nicht funktioniert. Was jetzt dazu führt, dass ich heute mit iPhone meinen Feedreader lese. Geht ja, ist ja genau dieselbe App, ist nur echt richtig winzig. Ungewöhnlich winzig. Ja, und inzwischen ist, also ganz zu Anfang war das Display noch so weit funktionabel, dass man tatsächlich noch mit ein bisschen vorsichtig draufdrücken noch was erkennen konnte, aber inzwischen ist das wohl so weit flöten gegangen, dass man gar nichts mehr sieht. Will heißen, ist auch gesimlockt, weil ich hatte es dann irgendwann mal runtergefahren und so frei nach dem Motto, okay, dann machen wir es jetzt aus, weil wenn es eh schon komplett im Arsch ist, macht das ja keinen Sinn, das noch angeschaltet rumzutragen. Bis mir dann irgendwie eingefallen ist, so scheiße, das Backup ist nicht verschlüsselt. Also auf einem Ersatzgerät kann ich das Backup zwar zurückspielen, habe dann aber sämtliche Passwörter wieder vergessen. Also ihn dann nochmal mit Mühe wieder angeschaltet da und ein verschlüsseltes Backup gemacht. So, jetzt habe ich ein iPad mit einem verschlüsselten Backup und warte drauf, wann ich das Ersatzgerät käuflich erwerben kann. So, ja, tritt irgendwie komischerweise immer wieder in der Nähe vom Black Friday, den wir heute haben, auf, weil vor einem Jahr ist mir ja mein 3G-iPhone im Regen verröchelt. Hat es immerhin geregnet und nicht geschneit. Aber ja, das gab es dann wenigstens als kostenlosen Tausch. Aber hier ist halt der Trick, dass man auch dem Display relativ gut ansehen kann. Das hat halt einen Ditch abgekriegt. Und da meinte der Genius so frei nach dem Motto, ja, das ist halt selbst verursacht. Das können sie nicht übernehmen, auch Apple Care nicht. Macht mich jetzt irgendwie nicht so richtig glücklich. Aber nun ja, ich war immerhin müde genug in der letzten Nacht, dass ich gut geschlafen habe. Ja, plus iPad ist am Sonntag ein halbes Jahr alt. Dann dauert es noch eine Woche und dann ist die Augengeschichte ein halbes Jahr alt. Und am 7. Dezember ist dann auch die OP ein halbes Jahr alt. Am 8. Dezember habe ich Augenarzttermin. Ständchen, wenn bis dahin das Auge nicht total durchdreht und ich es zum Notfall erkläre und ohne Termin da aufschlage. Was ich aber eigentlich nicht plane. So. Dann gab es eine Gmail-Lücke, um mal wieder auf den Themenzettel zurückzukommen, gab es irgendwie eine Sicherheitslücke in der Google-API, wo man bis vor kurzem Mails an Gmail-Nutzer schicken konnte, ohne ihre Mailadresse zu kennen. Und das funktionierte irgendwie, indem man eine speziell vorbereitete Webseite besuchen musste, während man bei Google eingeloggt war. Und das auch im Private Browsing Mode, was aber auch nicht weiter verwunderlich ist, insofern als der Private Browsing Mode meines Wissens die Cookies hinterher wegräumt. Und so frei nach dem Motto, da hat man halt eine Webseite aufgesucht und ploink hatte man eine E-Mail. Also wie das funktioniert, das habe ich auch irgendwie nirgendwo gelesen. Google hat das dann auch ganz fix beseitigt, das Sicherheitsloch, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurden. Und ist eine Meldung von Montag. Dann ist auch am Montag mir in die Finger gefallen, Novell verkauft an Attachmate mit irgendwie total komischen Bedingungen und inklusive irgendwelche Intellectual Property Kacke Richtung Microsoft. So, allerdings die Unix Copyrights sollen weiter bei Novell verbleiben und auch OpenSUSE soll weiterleben. Hieß es danach dann noch. Ja, warten wir mal ab. Fällt mir dazu spontan ein. So, dann gab's im Bundesrat die E-Mail-Kritik. Weil der Entwurf für eine Gesetz zur Regelung von Demail-Diensten auf viel Kritik gestoßen ist, Experten aus den Fachausschüssen der Länderkammer begrüßen zwar grundsätzlich das damit verfolgte Anliegen, eine sichere und vertrauensvolle elektronische Kommunikation im Rechts- und Geschäftsverkehr zu gewährleisten. Warum nörgelt das Auge jetzt? gemäß ihrer 20-seitigen Empfehlungen für eine Stellungnahme des Bundesrates, über die die Länderchefs bei ihrer Plenarsitzung heute am Freitag abstimmen sollen, wirft die Initiative aber noch eine Vielzahl rechtlicher und technischer Fragen auf. Diese müssten im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens bla bla, also da sind so Dinge wie, was ist mit dem Signaturgesetz? Der E-Mail-Quatsch ist nämlich gerade keine qualifizierte elektronische Signatur, was nämlich daran liegt, dass für eine qualifizierte elektronische Signatur die gesamte Verschlüsselungstechnik inklusive den Schlüsseln nur im Besitz und in der Kontrolle des Signierenden sein darf, was bei der E-Mail ja gerade nicht der Fall ist, da signiert der Server. Und der ist nun definitiv nicht unter Kontrolle des Signierenden, also des Mail-Abschickenden. Und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kannst du dann, glaube ich, auch noch irgendwie angemäkelt. Berechtigt. Ist mir aber zu lang. Too long didn't read. So, Mafia-Meldungen. Die Gewerkschaft oder eine Gewerkschaftsvereinigung Uni Europa, europäische Sektion des Internationalen Dachverbands der Gewerkschaften des Medien- und Unterhaltungssektors, Uni-MEI, die haben sich bei einer Konsultation der EU-Kommission zur Netzneutralität beteiligt und das Konsultationspapier schlägt das Urheberrechtspapier von Verdi um Längen, über das Netzpolitik vor kurzem berichtet hatte. Im Grunde kann man das Papier auf die zentrale Forderung reduzieren, Totalüberwachung jeglichen Netzverkehrs mit Hilfe von Deep Packet Inspection. Also im Wesentlichen die Gewerkschaft da wollen dann Vollüberwachung aller Bürger für Urheberrechtskacke. Wozu ich mir dann immer wieder die Frage stelle, warum können diese Urheberrechtsvollidioten nicht einfach die Fresse halten? Die Gewerkschaftstrottel kriechen also jetzt der Wirtschaft in den Arsch. Ja, normalerweise würde ich eigentlich erwarten, dass das nicht passiert, aber... das wirft dann halt auch wieder die Frage auf, so, was haben die eigentlich geraucht? Na, also wer noch bei Verdi ist, austreten. Inklusive offizieller Protestanmeldung. So, dann hat das Europaparlament am Mittwoch ACTA im Wesentlichen einen Freifahrtschein verpasst. Nämlich einen gemeinsamen Entschließungsantrag von Grünen EFA, den Sozialisten und Demokraten abgelehnt. Mit 302 gegen 322 Stimmen bei 26 Enthaltungen und mit den Stimmen der konservativen Christdemokratinnen und Teilen der Liberalen einen alternativen Entschließungsantrag angenommen. Der ist so ein Blankoscheck für die ACTA-Verhandlungen. Inklusive, dass da irgendwie so ein ACTA-Gremium eingerichtet werden soll, was den ACTA-Quatsch dann ohne jegliche parlamentarische oder sonst welche Kontrolle einfach weiterbacken soll. Ja, ACTA ist schon ohne jegliche Kontrolle entstanden. Denen dann noch einen Persilschein in die Hand zu drücken, dass sie noch weitermachen können, fällt dann irgendwie ganz schnell in die Kategorie des, wie dämlich kann man eigentlich sein. Aber ja. Also, das Europäische Parlament hat enttäuscht. Zu gut Deutsch. Dann hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar die HASPA, die Hamburger Sparkasse, am Dienstag wegen Datenschutzverletzungen zur Zahlung eines Bußgelds in Höhe von 200.000 Euro verdonnert. Wegen der Tatsache, dass mobile Finanzberater zwischen 2005 und 2010 einen zu weitgehenden Zugriff auf Kontodaten hatten. Das ist noch keine von den Geschichten aus den letzten Wochen. So, frei nach dem Motto, Kunden profilieren und Kindern Bankkonten andrehen, die sie gar nicht brauchen können, sondern das ist noch die Geschichte, dass die Berater zu weitgehenden Zugriff hatten, was ja dann auch erst nach Intervention von irgendwelchen Datenschubsern abgeschafft wurde. Aber hey, Momento. So, also Haspa kriegt da irgendwie 200.000 Euro Strafe auf die Nase. Am Mittwoch ist dann eine SAP Oracle-Strafe verkündet worden. SAP muss Oracle wegen Urheberrechtsverletzung umgerechnet knapp 1 Milliarde Euro zahlen. 1,3 Milliarden Dollar waren es, glaube ich. Was irgendwie nicht ganz so viel ist, wie Oracle eigentlich haben wollte. Weil da sich irgendwelche SAP-Leute bei Kunden Software-Quatsch runtergeladen hätten. War so der Vorwurf. Und das ging ja gar nicht. So, das wäre ja, Oracle meinte, das wäre Industriespionage gewesen, später aber nur noch von Datenklau gesprochen. Und laut Bloomberg wäre das die höchste Strafe, die jemals wegen einer Urheberrechtsverletzung verhängt wurde. So, Space-Meldungen. STS-133 ist nochmal geschoben. Ist mir zuerst bei der Mission Clock in die Finger gefallen. Putzigerweise. Und zwar ist der springende Punkt der für einen Start am 3. Dezember. Waren sie sich nicht sicher, dass sie genau wissen, wo der Fehler jetzt eigentlich herkam, da am Tank, mit den Rissen in den Stringern. Und deswegen haben sie gesagt, nee, also wenn wir nicht wissen, wo der Fehler herkommt, können wir uns auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass wir den beseitigt haben. Und deswegen fliegen wir nicht. Wir fliegen erst, wenn wir wissen, wo der Fehler herkam oder zumindest eine gut fundierte Idee haben. So, ergo Mission verschoben. Jetzt ist es ein no earlier than 17. Dezember. Wo, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, auch noch nicht mal mehr unbedingt Fracht weg muss. Das bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob das jetzt so stimmt. Habe ich aus einem Forum die Meldung. Aber ja, offiziell haben sie keinen, also 17. bis 20. wäre das, aber offiziell haben sie kein Announcement eines neuen Launch-Date gemacht. So, dann ist heute früh, 5 Uhr, was war es, 36, Soyuz TMA-19 gelandet mit einer Hälfte der ISS-Crew, nämlich Kosmonaut Fjodor Jurchikin, und die Astronautin Shannon Walker und Douglas Wheelock. Letzterer hat sich hoffentlich da oben auch noch wieder ausgelockt, sonst ist er ja dauerhaft da oben eingeloggt. Aber ja, die sind 2.32 Uhr von der ISS abgelegt und das eigentlich ein paar Tage früher, als sie normalerweise planmäßig hätten landen sollen. Grund ist aber, dass russischer Luftraum gesperrt wird für irgendeine Konferenz, wegen eines Gipfeltreffens. Sind jedenfalls heute früh sauber gelandet, ohne Probleme. So, und wer jetzt auch sauber landet, ist ein Stück Musik aus dem Podsafe Music Network. Habe ich Black Lab mit dem Titel Gone. So fällt mir da jetzt spontan ein iPad ein. Nominiert ist 3 Minuten 36 lang und zuletzt in Comport Nummer 50 gespielt. Zumindest laut Blogsuche. Was allerdings auf Gone irgendwie schon leicht allergisch reagiert hat. Aber ja. So, gefolgt ist das Ganze dann aus passendem Anlass mit Dan Bull, Death of ACTA. Habe ich irgendwo im Netz gefunden. Wo, weiß ich auch nicht mehr. Aber da, wo ich es gefunden habe, gab es, glaube ich, auch eine MP3-Version. Und die habe ich mir dann runtergeladen. Ja, ist 3 Minuten 35 lang. Na, zu Ehren des Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also des Internet-Vollüberwachungsgesetzes wegen international und Urheberrechte. So, haben wir auch das. Der Next-Button ist disabled. Wie heißt denn, ich habe die Liste durch. Und sogar noch ein bisschen Akku in 3G. Aber ja, so, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Nicht für den Schnee, weil Schnee finde ich nicht gut und Auge findet den Schnee, glaube ich, auch nicht gut. Beziehungsweise die Kälte. Der Schnee ist einigermaßen Wurst, aber die Kälte ist nicht schön. Ja gut, ich hatte ja schon vor 2 Wochen die Winterhandschuhe wieder rausgeholt. Und die Mütze um wieder voll über die Ohren gezogen. Dann wird es da wenigstens nicht ganz so kalt. So, aber jedenfalls drohe ich jetzt dann erstmal damit, dass ich voraussichtlich nächste Woche auch nochmal unterwegs sein könnte. Wieder was aufnehmen könnte. Nächste Woche ist ja der letzte Podcast, den ich noch einigermaßen planen kann. Danach wird es dann groß, grau und eklig. Plus, wenn ich mir so das graue Geschniesel angucke, wird das nichts, dass ich dieses Wochenende nach Bremen fahre. Hätte ich eigentlich machen wollen, weil da ist halt Mittelalter auf einem Weihnachtsmarkt. Mit Leuten, die ich vor einem halben Jahr kennengelernt habe. Aber hey, wenn es so knallefrüh dunkel wird und vor allen Dingen jetzt hier die Straßensituation eher in der Kategorie, da möchte man nicht unbedingt unterwegs sein, wenn man das nicht unbedingt muss, wird. Also ich meine, noch so schlimm ist es nicht. Das bisschen Schnee hält ja noch niemand auf, aber ja, bin ich ja trotzdem eher nicht unterwegs. So, und dann hoffe ich mal, dass ich nächstes Mal wieder mit einem iPad unterwegs bin. Das wäre schon schön. Weil ohne fehlt mir was. Vor allem, wenn es dann so eklig kalt ist und die Akkus alle nicht mehr ewig halten. So, aber jetzt sage ich erstmal viel Spaß mit Gone von Black Lab und den Bull Death of ACTA. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
thank Jay-Z for this one. He did a song about what he thought was destroying our rich musical culture. But I don't think it's auto-tune. It's something much worse. Only rapper to be called a thief without stealing. Download an MP3 for free, these people hit the ceiling. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. How can ideas be possessions when they're freely replicable? Hence, unapplicable property laws are reprehensible. Didn't Jefferson express his opinion on the matter when he said invention shouldn't be given a patent? What happened to that thinking? We're stuck in a pattern where the people with everything are keeping everything from us who haven't. We want it back, look, fed up of adverts. Left and right begging me to buy till there's nothing left of mine to spend. Never mind, who's next in line to testify that we need laws like these to protect our rights? Medicine has never been something I'd ever deprive, especially when a life depends on it to survive. Yeah, it takes an incredible effort to develop a right, but putting wealth over health, I said it's never been right. What will kill creativity if it's not the overload of conveyor belt manufactured ringtone pop? It must be amateur producers using uncleared samples to advance the legacy of the artists that inspire them. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. And I reckon if old blues themes hadn't been used by Led Zeppelin, we wouldn't ever have any heavy metal. And the history of music would have never even happened. And amusingly, there wouldn't even be a Metallica to tell us that we should hang on the gallows of law. So we wouldn't even need to have a gallows report. Oh, and by the way, the freaking gallows support is made of signatures which have been apparently forged. This shit is sinister and cannot be allowed to enforce. So tell your ministers and MEPs of how it's been brought about. Although you'll probably get a shallow retort because the lobbyists have got a grip around all their balls. If I was boss, I'd tell them get the hell out the door, because I've had enough of corrupt crooks ramming through laws. What will kill creativity if it's not the fact we can't even download a song we've heard 1,000 times on the radio without being charged for the privilege? It must be the fans lovingly crafting mixtapes and mashups to share with like-minded musical enthusiasts. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. Yes, and deep packet inspection, squeeze that out of your rectum. If your postman did that to you, you'd be out in him section. Arrested for meddling in your private affairs. But it's only online, right? So why should we care? Because digital rights should be applicable right here in real life. And we're not criminals, right? So this is just why we'll never give up the fight to be considered innocent until we kick up and die. Giving internet providers responsibility for the whims of their subscribers infringes privacy. Before the internet, media was a rarity, but how do you expect it to keep its value without scarcity? And that's what scares me, seeing their cons and schemes to stop their creaking business model being obsolete. What a robbery they pull off so obviously. Don't give a fuck who it affects as long as it's not me. Well, I'll keep making copies, see if they can stop me. They'll have to confiscate my PC and take it off me. See, there's no problem with taking my property for creating some lines of binary blatant hypocrisy. Afraid to face the controversy related to what we need, making a profit off it or breaking monopolies. What will kill creativity if it's not the stranglehold the record industry has over broadcasting media, meaning only the chosen few marketable marionettes get a sliver of the pie while the rest fight for the stale crumbs on the floor?